Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Innenminister der Bundesländer wollen einen neuen Anlauf nehmen, die rechtsextreme NPD verbieten zu lassen. Bei einem Treffen in Rostock-Warnemünde sprachen sich die Minister für ein Verbotsverfahren aus. Morgen beraten darüber die Ministerpräsidenten. Vor fast 10 Jahren war ein Verbot gescheitert. Damals bemängelte das Bundesverfassungsgericht, in der NPD-Führung säßen zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes.
Dass diese Rechtsextremisten von der NPD heute vor dem Konferenzhotel demonstrieren, können die Innenminister nicht verhindern. Dass die Partei aber auch noch Steuergelder kassiert, schon.
Allein die Tatsache, dass die aus Steuermitteln ihre Wahlkampfkostenerstattung bekommen, ärgert mich als Demokrat ungemein. Wenn wir das über das Verbotsverfahren auch abgestellt bekommen, wäre es ein Wert an sich.
Fast einstimmig empfehlen die Innenminister ihren Ministerpräsidenten, einen Verbotsantrag gegen die NPD zu beschließen. Nur Hessen stimmt nicht zu. Und der Bundesinnenminister bleibt auch skeptisch. Entsprechend groß der Druck auf ihn, auch aus den eigenen Reihen.
Wenn jetzt die Fakten auf dem Tisch liegen, dann muss man auch springen und dann muss man auch entsprechend dabei sein.
Friedrich sieht zwar juristisch durchaus Chancen für ein Verbot. 2649 Belege gegen die NPD haben er und die Innenminister zusammengetragen, ohne Mitarbeit von V-Männern, wie sie betonen. Doch Friedrichs Bedenken sind politischer Natur. Er fürchtet, dass die NPD das jahrelange Verfahren propagandistisch ausschlachtet.
Natürlich wird jeder Ministerpräsident, aber auch jeder sonstige Verantwortliche auch sich fragen müssen, welche Auswirkungen hat möglicherweise eine Stärkung der Bühne für die NPD auch im jeweiligen Land, bei Wahlen oder sonstigen Vorgängen.
Kein Nein, aber eben auch kein klares Ja vom Bundesinnenminister für ein Verbotsverfahren.
Damit bleibt weiter völlig offen, ob sich auch die Bundesregierung an einem Verbotsverfahren gegen die NPD beteiligen wird. Denn neben Friedrich gibt es im Kabinett noch andere Zweifler, an der Spitze die Kanzlerin selbst. Insofern ist die Empfehlung der Landesinnenminister von heute zwar ein Signal, aber noch längst keine Entscheidung.
Die Hürden für ein Parteienverbot sind hoch. Das ist eine Lehre aus der Weimarer Republik. Die Gegner eines Verbotsverfahrens befürchten, eine zweite Schlappe könnte den Rechtsextremen wieder Auftrieb geben.
Hier müsste er eingehen, der Verbotsantrag beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mögliche Absender sind der Bundestag, der Bundesrat, also die Vertretung der Länder und die Bundesregierung. Sie sind antragsberechtigt und müssten dem Gericht Beweise vorlegen. Eine Materialsammlung, zum Beispiel Reden oder Artikel der NPD, liegt bereits vor. Die hohe Hürde des Grundgesetzes lautet: Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig. Es gab erst 2 Parteiverbote in der BRD. Zuletzt traf es die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD, 1956. Ein Knackpunkt daher, wie wird das Gericht die Vorschriften heute genau interpretieren? Zunächst würde nach Aktenlage geprüft, dann wäre eine öffentliche Verhandlung möglich. Einem Verbot müssten am Ende 6 von 8 Richterinnen und Richtern des Zweiten Senats zustimmen. Das heißt, 3 könnten ein Verbot blockieren. So war es 2003. Das NPD-Verfahren wurde ohne inhaltliche Prüfung eingestellt. 3 Richter sahen die vom Staat bezahlten V-Leute als unüberwindbares Hindernis an. Die V-Leute in der Führungsebene der NPD sind inzwischen abgeschaltet, so die Behörden, mit Blick auf ein neues Verfahren in Karlsruhe, das durchaus mehrere Jahre dauern könnte.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de, darunter ausführliche Antworten auf Fragen zu einem möglichen NPD-Verbotsverfahren. Auf ihrem Parteitag in Hannover hat die CDU erste Weichen für den Bundestagswahlkampf gestellt. Zum Abschluss ihres 2-tägigen Treffens beschlossen die Delegierten einstimmig einen Leitantrag, der Grundlage für das Wahlprogramm sein soll. Die Partei tritt darin unter anderem für mehr Frauen in Führungspositionen von Unternehmen ein, sowie für Lohnuntergrenzen in tariflosen Bereichen. Gastredner auf dem Parteitag war heute CSU-Chef Seehofer.
Fast schon unterwürfig präsentierte sich CSU-Chef Seehofer bei seinem Gastauftritt in Hannover. Mit kräftigen Worten lobte er die Führungsstärke der Kanzlerin. Augenzwinkernd versprach er, den kommenden Wahlkampf nicht durch bayerische Querschüsse zu stören.
Und deshalb sind wir fest entschlossen, dass wir in den nächsten Monaten ein schnurrendes Kätzchen sind und kein brüllender Löwe. Das entspricht auch unserer Mentalität.
Wie Seehofer griff auch Fraktionschef Kauder vor allem die Grünen scharf an und lehnte eine schwarz-grüne Koalition entschieden ab.
Bitte schön, dann macht euer grünes, rotes, linkes Projekt, aber eine große, souveräne, stolze Volkspartei wie CDU und CSU läuft diesen Grünen nicht nach, liebe Freundinnen und Freunde.
Zum Abschluss des Parteitags beschlossen die Delegierten einstimmig den Leitantrag des Vorstands, der sich unter anderem für Lohnuntergrenzen sowie für eine Flexiquote für Frauen in Führungspositionen einsetzt. Angela Merkel sieht ihre Partei gut aufgestellt.
Wir atmen immer mit zwei Lungenflügeln. Für uns wird es immer wichtig sein zu sagen, wir brauchen Menschen, die Geld verdienen, die Steuern zahlen. Und gleichzeitig brauchen wir die Möglichkeit des solidarischen Ausgleichs. Das ist soziale Marktwirtschaft und wir sind für alle da.
Für die CDU war es der letzte Parteitag vor der Bundestagswahl im nächsten Jahr.
Zwei Stunden früher als geplant ging der Parteitag zu Ende. Es gab einfach keinen Diskussionsbedarf mehr. Das Programm der Union ist ganz auf Angela Merkel ausgerichtet. Doch manche Delegierte sorgen sich bereits, dass ihre Partei irgendwann nur noch als Kanzlerwahlverein wahrgenommen werden könnte.
Am Abend hat Bundeskanzlerin Merkel in Berlin den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu empfangen. Das Treffen bildet den Auftakt für die morgigen deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Belastet werden die Gespräche durch Israels Pläne für neue Siedlungen im Westjordanland. Die Bundesregierung hat die israelische Siedlungspolitik ungewöhnlich deutlich kritisiert.
Ankunft des israelischen Premiers vor einer Stunde im Kanzleramt. Selten waren die Beziehungen so gespannt. Grund ist die jüngste Ankündigung Israels, weitere 3000 Wohnungen in den Palästinensergebieten zu bauen. Das hatte international zu scharfen Protesten geführt, auch von deutscher Seite.
Wir sind der Überzeugung, dass die Siedlungspolitik nicht richtig ist. Wir haben dieses auch nie verschwiegen. Wir sind der Überzeugung, dass es notwendig ist, dass direkte Friedensgespräche stattfinden.
Das Thema überschattet die morgigen deutsch-israelischen Regierungsgespräche. Auslöser für die neue israelische Offensive im Siedlungsbau dürfte die Aufwertung Palästinas bei den Vereinten Nationen sein. Deutschland hatte sich zum Ärger Israels hier enthalten. Die Opposition fordert dennoch klare Worte.
Diese Siedlung bedroht den Nahostfriedensprozess existenziell. Und das muss die Bundesregierung mit allem Nachdruck gegenüber der israelischen Regierung zum Ausdruck bringen.
Das deutsch-israelische Verhältnis müsse das aushalten.
Wir haben eine besondere Partnerschaft zu Israel, nicht nur aufgrund von historischen Fragen, sondern insbesondere, weil die Beziehungen sich in den letzten Jahrzehnten gut entwickelt haben. Von daher brauchen wir auch diese Partnerschaft, aber Partnerschaft muss auch deutliche Worte vertragen.
Mit Spannung werden die morgigen Konsultationen erwartet. Wie belastet die deutsch-israelischen Beziehungen derzeit sind, zeigt auch die Absage des israelischen Außenministers Lieberman, nach Berlin zu kommen. Offene Gespräche unter Freunden hatte Merkel angekündigt. Das gilt gemeinhin als diplomatische Umschreibung dafür, dass Klartext geredet wird.
In Ägypten haben sich Anhänger und Gegner von Präsident Morsi heftige Straßenschlachten geliefert. Beide Seiten griffen sich in der Hauptstadt Kairo mit Steinen und Brandsätzen an. Es gibt auch Berichte über Tote. Der Protest der Opposition richtet sich gegen den Entwurf für eine neue Verfassung, der maßgeblich die Handschrift der Islamisten trägt. US-Außenministerin Clinton rief die Konfliktparteien zum Dialog auf.
Mit Stöcken, Stein und Molotow-Cocktails bewaffnet gehen die Gegner und die Anhänger Präsident Morsis aufeinander los. Während und nach der Revolution konzentrierte sich die Gewalt meist im Zentrum Kairos. Jetzt ist das Schlachtfeld vor dem Präsidentenpalast. Viele kampferprobte Anhänger des Fußballclubs Ahli sind dabei. Sie haben auf dem Tahrirplatz gegen Mubaraks Polizei gekämpft. Jetzt gegen die Muslimbrüder, gegen die Anhänger Morsis. Schon am Mittag stiegen am Präsidentenpalast die Spannungen. Salafisten und Muslimbrüder waren gekommen, um Morsi zu schützen. Ihre Zelte wurden von den Kritikern des Präsidenten niedergerissen. Sie fordern, dass Morsi das Dekret zurückzieht, das ihn über die Justiz stellt. Weiterhin wollen sie, dass das Verfassungsreferendum verschoben wird. Vizepräsident Mekki versucht zu vermitteln und geht mit einem Kompromiss auf die Opposition zu. Vor dem Referendum könne eine Übereinkunft über Änderungen der Verfassung erzielt werden, die dann das neue Parlament umsetzen müsse. Während am Abend die Zusammenstöße immer heftiger werden, verlässt Morsi offenbar in diesem Konvoi den Präsidentenpalast.
Die EU-Kommission will hohe Jugendarbeitslosigkeit vor allem in südeuropäischen Ländern gezielter bekämpfen. Kernpunkt der Vorschläge ist eine Beschäftigungsgarantie für Jugendliche. Brüssel empfiehlt, dafür zu sorgen, dass jeder unter 25 Jahren schnell einen neuen Job, Ausbildungs- oder Praktikumsplatz bekommt. Dies sei günstiger als die Kosten der Arbeitslosigkeit.
Die Zahlen in Europa sind alarmierend. In Spanien beispielsweise ist jeder Zweite unter 25 arbeitslos. Was dagegen zu tun ist, das kann EU-Sozialkommissar Andor den Mitgliedstaaten nicht vorschreiben. Also präsentiert er Empfehlungen. Unverbindlich, aber immerhin ein dickes Bündel an Maßnahmen. Wir müssen jetzt in Europas junge Menschen investieren. Wir können es uns nicht erlauben, sie auf dem Müllhaufen zu lassen. Stattdessen müssen wir ihnen die Fähigkeiten und Erfahrungen geben, die sie brauchen, um an einen Job zu kommen. Die EU-Kommission wünscht sich eine Jugendgarantie. Alle EU-Bürger unter 25 sollen Anspruch auf ein Angebot haben für einen qualifizierten Job, eine Weiterbildung oder eine Lehre. Und das spätestens 4 Monate, nachdem sie die Schule verlassen haben oder arbeitslos geworden sind. In Ländern wie Österreich gibt es eine solche Garantie bereits, aber die Brüsseler Pläne stoßen auch auf Skepsis, gerade mit Blick auf Länder mit wirtschaftlichen Problemen.
Wo soll man hin mit diesen Jugendlichen? Man muss sie in Maßnahmen stecken und ob diese Maßnahmen dann immer sinnvoll sind im Einzelfall, ist doch sehr fraglich.
Die Umsetzung der Jugendgarantie würde Milliarden kosten, das gibt die Kommission zu, hält aber dagegen, arbeitslose Jugendliche zu betreuen, sei um ein Vielfaches teurer.
Jugendgarantie, das klingt gut, aber die Kommission läuft Gefahr, Erwartungen zu wecken, die sie nur schwer erfüllen kann. Es ist eine gute Idee, Erfolgsmodelle aus Europa zu sammeln. Am Ende kommt es aber darauf an, ob und wie Länder wie Spanien oder Griechenland diese auch umsetzen können.
Beim europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern IRDS soll der staatliche Einfluss begrenzt werden. Deutschland und Frankreich einigten sich darauf, dass sie jeweils 12% der Anteile halten und Spanien etwa 4%. Bislang lag rund die Hälfte der Aktien bei den 3 Staaten und den Konzernen Daimler und Lagardère. Diese wollen ihre Beteiligungen nun zurückfahren. Wegen der Rüstungsprojekte legen Deutschland und Frankreich Wert darauf, gleich stark an IRDS beteiligt zu sein. Asylbewerber sollen deutlich mehr Geld bekommen als bisher. Das sieht ein Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums vor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Damit wird eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes umgesetzt. Statt bisher 240 Euro sollen Asylbewerber 336 Euro im Monat bekommen. Der Betrag orientiert sich an den Hartz-IV-Sätzen. Gekürzt würden aber zum Beispiel die Wohnkosten, weil Asylbewerber in Heimen untergebracht sind.
Einen Tag nach dem Taifun Bopar im Süden der Philippinen wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher. Obwohl die Behörden vor dem schweren Wirbelsturm gewarnt hatten, starben mindestens 280 Menschen, Hunderte werden noch vermisst. Mit Geschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern in der Stunde hatte Bopar Bäume entwurzelt, Häuser einstürzen und die Stromversorgung zusammenbrechen lassen. Die Rettungsarbeiten werden durch Erdrutsche und Überschwemmungen behindert.
Der legendäre Jazzpianist Dave Brubeck ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren im US-Bundesstaat Connecticut an Herzversagen. Das teilte sein langjähriger Manager mit. Brubeck verband Jazz mit klassischer Konzertmusik. Seine musikalische Handschrift war geprägt von ungewöhnlichen Rhythmen. Das Stück Take Five avancierte zum Jazz-Klassiker.
Er ist eine Legende, auch wenn es ruhig um ihn geworden war. Dave Brubeck hat den Jazz über Jahrzehnte geprägt, wie nur wenige. Take Five war eines der bekanntesten Stücke seines Quartetts. Der Pianist liebte es zu experimentieren. 5/4, 6/4 und 9/8-Takt, rhythmische Variationen, schräg und dennoch elegant, unverwechselbar. Bis ins hohe Alter war Musik sein Leben.
At my age, most people wouldn't
es ist eine riesige Strapaze, immer unterwegs, immer aus dem Koffer zu leben. Aber wenn du die Musik so liebst wie ich, kannst du nicht anders.
And that's why I still do it.
Der Farmersjunge aus Kalifornien wechselte schnell vom Pferd ans Klavier. Labels langweilen mich, hatte Brubeck früh entschieden und die Grenzen des Jazz weit geöffnet. Auch soziale Schranken akzeptierte er nicht. Immer wieder sagte er Konzerte ab, weil sein schwarzer Bassist nicht auftreten sollte. 2009 machte auch Obama, der Musiklegende, seine Aufwartung. Mit seinem Vater habe er sein erstes Bubeck-Konzert besucht und seitdem sei er Jazz-Fan geworden. Einen Tag vor seinem 92. Geburtstag ist der große Musiker an Herzversagen gestorben. Die Musik hatte ihn jung gehalten, trotz aller Strapazen. Und in seiner Musik wird Bubeck noch lange weiterleben.
Die Lottozahlen. 20, 23, 24, 27, 36, 38, Zusatzzahl 28, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 75, 95, 94, 0. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 935, 322. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 6. Dezember.
Das Tief über der Ostsee lenkt kalte Luft aus Skandinavien zu uns und sorgt gebietsweise für Schnee. In der Nordwesthälfte beruhigt sich das Wetter jedoch. In der Nacht ziehen dichte Wolken von West nach Ost. Sie bringen gebietsweise Schnee, in Nähe des Rheins meist noch Regen. Generell muss mit glatten Straßen gerechnet werden. Morgen halten sich in der Südosthälfte viele Wolken, gebietsweise schneit es. Im Nordstau von Erzgebirge und Alpen auch noch längere Zeit. Richtung Nordwesten ist es meist trocken und zum Teil freundlich. Morgen teils frischer, in Böen starker Wind, im Bergland stürmische, in Gipfellagen von Harz und Erzgebirge auch Sturmböen. Heute Nacht Tiefstwerte zwischen plus 1 Grad am Oberrhein und minus 12 Grad in Ostsachsen. Morgen werden im Erzgebirge minus 5, am Niederrhein plus 3 Grad erreicht. Am Freitag in der Südwesthälfte Schneefälle, zum Teil wird es recht windig. Samstag teils aufgelockert, teils stark bewölkt, ganz im Süden noch etwas Schnee. Am Sonntag im Süden und Osten freundlich, sonst neue Schneefälle, die im Nordwesten in Regen übergehen. Vorübergehend ist auch gefrierender Regen möglich.
Wir melden uns wieder um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Ringen um ein NPD-Verbotsverfahren, Fragen von Karin Mioska an den NRW-Innenminister Ralf Jäger und die Schattenseiten des Billigwahns unterwegs zu den Näherinnen in Bangladesch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.